Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Tagebuch Palästina und Es war einmal. Danach kommt türkische Musik.
Nachrichten.
Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran hat in einem Beitrag auf seinem N-Sozialkonto erklärt, dass Israel nach dem Völkermord in Gaza weiterhin Schritte unternehme, die die Instabilität in der Region verstärken. Duran betonte, dass der Versuch Israels, das Gebet in der Al-Aqsa-Moschee zu verhindern, inakzeptabel sei und nicht nur gegenüber Muslimen, sondern gegenüber der gesamten Menschheit eine Respektlosigkeit sowie einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstelle. Er führte weiter aus, die von Israel gegen den Libanon eingeleitete Bodenoffensive verschärft die Spannungen in der Region und zielt auf die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon ab. Diese Schritte der israelischen Regierung bergen das Risiko, die Intensität der bestehenden Konflikte zu erhöhen, die ohnehin fragilen regionalen Gleichgewichte weiter zu erschüttern und eine neue humanitäre Tragödie auszulösen. Für die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Region ist es unerlässlich, dass die internationale Gemeinschaft entschlossen gegen Israel auftritt, das weder Recht noch Prinzipien achtet und unverzüglich Verantwortung übernimmt. Unter der Führung unseres Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werden wir als Türkei weiterhin jede Art von Angriffen auf unsere heiligen Stätten, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon sowie die regionale Stabilität entschieden entgegentreten.
Die Europäische Union wird sich vorerst nicht an einem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Straße von Hormuz beteiligen. Niemand will sich aktiv in diesen Krieg hineinziehen lassen, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas nach Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Das ist nicht unser Krieg. Damit erteilte sie US-Präsident Donald Trump eine Absage. Er hatte europäische Alliierte aufgefordert, sich an der Sicherung der Handelsschifffahrt zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel in der Meerenge zu beteiligen. Als eine mögliche Option galt bisher eine Ausweitung der EU-Operation Aspides. Diese war bereits 2024 für den Schutz der Handelsschifffahrt durch das Rote Meer und den Golf von Aden gestartet worden. Kallas sagte nun, es gebe keine Bereitschaft unter den Mitgliedstaaten, das Mandat für den Einsatz auf die Straße von Hormuz auszuweiten. Allerdings sei der Wunsch geäußert worden, die Operation Aspides zu stärken. Es gebe ein reales Risiko, dass sich die militant-islamistischen Houthi aus dem Jemen in den Iran-Krieg einmischten, so die Chefdiplomaten. Das Rote Meer und der sich südlich anschließende Golf von Aden gelten als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Sie bilden eine zentrale Verbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean. Die Houthi-Miliz hat dort in der Vergangenheit immer wieder Handelsschiffe angegriffen. Sie werden daher nun von internationalen Streitkräften eskortiert.
Die israelische Armee hat bekannt gegeben, eine groß angelegte Angriffswelle in der iranischen Hauptstadt Teheran sowie in der libanesischen Hauptstadt Beirut gestartet zu haben. Die israelische Armee, kurz IDF, hat eine groß angelegte Angriffswelle auf Teheran, Iran begonnen, teilte das Militär auf Telegram mit. Darüber hinaus hat die IDF eine weitere Angriffswelle auf die Infrastruktur der Hisbollah in Beirut gestartet, hieß es weiter.
Der iranische Vizeaußenminister Said Khatibzadeh hat die USA gewarnt, dass ihnen ein ähnliches Schicksal wie in Vietnam bevorstehen könnte, sollten sie Bodentruppen in den Krieg entsenden. Khatibzadeh erklärte, der Iran sei bereit, den Kampf so lange wie nötig fortzusetzen und konzentrierte sich derzeit nicht auf eine diplomatische Lösung. Der hochrangige iranische Diplomat schloss Verhandlungen nicht aus, betonte aber, es liege an den USA und ihren Verbündeten, einen Vorschlag zur endgültigen Beendigung des Konflikts vorzulegen.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Lekha Kordia ist nach einem Jahr in Haft aus der US-Einwanderungshaft entlassen worden, nachdem die Regierung Trump laut ihren Anwälten verstärkt gegen pro-palästinensische Aktivisten vorgegangen war. Die 33-jährige Palästinenserin aus dem besetzten Westjordanland lebt seit 2016 in New Jersey und war seit letztem März in einem US-Einwanderungsgefängnis in Texas festgehalten worden. Kordia gehörte zu etwa 100 Personen, die 2024 bei Protesten an der Columbia University außerhalb des Campus festgenommen wurden. Ein Einwanderungsrichter hatte ihre Freilassung gegen Kaution dreimal angeordnet.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat erklärt, es sei sinnlos, über ein Ende der Angriffe zu sprechen, solange nicht sichergestellt sei, dass es keine erneuten Angriffe auf sein Land geben werde. Pezeshkian veröffentlichte auf seinem Social-Media-Konto eine Erklärung zu seinem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am 15. März. Im Gespräch mit Macron betonte Pezeshkian, dass sein Land diesen Krieg nicht begonnen habe und sagte, die Verteidigung gegen Angriffe ist ein natürliches Recht, wie wir alle wissen. Solange wir nicht sicher sind, dass unsere Gebiete nicht erneut angegriffen werden, ist es sinnlos, über ein Ende der Angriffe zu sprechen. Der US-Präsident Donald Trump, der behauptete, die militärischen Kapazitäten Irans weitgehend zerstört zu haben, sagte zur Möglichkeit, dass der Krieg innerhalb einer Woche enden könnte. Ich glaube nicht, aber er wird bald enden. Dann wird die Welt ein sichererer Ort sein. Bald wird diese Angelegenheit abgeschlossen sein. Im Zusammenhang mit der Krise in der Straße von Hormuz, die die globale Energieversorgungskette beeinträchtigt, rief Trump die betroffenen Länder dazu auf, die USA militärisch zu unterstützen. Der US-Präsident betonte, insbesondere gegenüber den Ländern, die einen Großteil ihres Energiebedarfs über diese Meerenge decken, dass sie Maßnahmen ergreifen müssten, um deren Offenhaltung zu gewährleisten. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass die strategisch wichtige Straße von Hormuz weiterhin für den allgemeinen Verkehr offen sei, jedoch für die Feinde und deren Verbündete, die den feigen Angriff auf sie verübt hätten, geschlossen bleibe. In diesem Prozess lehnten europäische Staats- und Regierungschefs die Forderung von US-Präsident Donald Trump ab, sich an militärischen Operationen zur Sicherung der freien Schifffahrt in der Meerenge zu beteiligen. Der Nachrichtenagentur Human Rights Activist News Agency gab an, dass die Zahl 1.351 zivile und 1.126 militärische Opfer umfasst. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sind im Land insgesamt 886 Menschen ums Leben gekommen, darunter 67 Frauen und 111 Kinder. Zu den weiteren Ländern, aus denen im Zusammenhang mit dem Krieg Todesfälle gemeldet wurden, gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain und Oman.
Türkei hat Israels Bodenoffensive im Libanon scharf verurteilt und gewarnt, dass diese militärische Aggression die Region weiter destabilisieren und zu einer humanitären Katastrophe führen könnte. Ankara erklärte, die Politik der Regierung von Benjamin Netanyahu, die auf Völkermord und Kollektivbestrafung basiere, berge die Gefahr, nach den Verwüstungen im Gazastreifen auch im Libanon umgesetzt zu werden. Sollten diese Maßnahmen im Libanon angewendet werden, werden sie zu einer neuen humanitären Katastrophe in der Region führen, so das türkische Außenministerium. Türkei bekräftigte ihre Solidarität mit dem Libanon und betonte ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität des Landes angesichts der israelischen Angriffe.
In Kuba ist am Montag das landesweite Stromnetz zusammengebrochen. Rund 10 Millionen Menschen waren ohne Strom, wie der staatliche Netzbetreiber UNEN mitteilte. Das Unternehmen untersuche derzeit die Ursachen für den Blackout. Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von großflächigen Stromausfällen, die teilweise Tage andauern. In dem kommunistisch regierten Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern bricht das Stromnetz immer wieder komplett zusammen. Am Wochenende hatten die Stromausfälle zu seltenen, gewaltsamen Protesten auf dem Inselstaat in der Karibik geführt. Die Energieversorgung der Karibikinsel stützt sich hauptsächlich auf veraltete, ölbefeuerte Kraftwerke. Venezuela spielte lange eine zentrale Rolle bei der Ölversorgung, allerdings nahmen die USA Anfang Januar den venezolanischen Präsidenten Maduro in Venezuela fest und überführten ihn in die USA. Präsident Donald Trump hat venezolanische Öllieferungen nach Kuba unterbunden und drohte jedem Land mit Zöllen, das Öl an die Insel verkauft. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte vergangene Woche, sein Land habe seit 3 Monaten keine Treibstofflieferungen mehr erhalten. Am Freitag teilte die Regierung in Havanna mit, Gespräche mit den USA aufgenommen zu haben. Um die chronischen Engpässe abzufedern, setzte Kuba auch schwimmende Kraftwerksschiffe aus Türkei sowie dezentrale Dieselgeneratoren ein. Trump deutete derweil eine Übernahme des sozialistischen Landes an. Er glaube, dass er die Ehre haben werde, Kuba zu übernehmen, sagte der Republikaner vor Journalisten und erläuterte weiter, in irgendeiner Form, ob er das Land befreie oder übernehme, er könne mit dem Land alles machen, was er wolle. Konkreter wurde Trump nicht.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie Nachrichten.
Tagebuch Palästina.
Je weiter man nach Norden vordringt, desto rauer werden die Berge. Der Klang des Windes verändert sich und plötzlich öffnet sich zwischen Stein und Felsen ein Blau. Das ist nicht nur ein See. Es ist ein Spiegel, der sich an die Gesichter erinnert, die ihn seit Jahrhunderten betrachteten. Der See von Tiberias, das Herz von Galiläa. Im ersten Licht des Morgens liegt das Wasser still wie Glas. Wenn die Sonne steigt, beginnt seine Oberfläche zu zittern, als würde sie die Erinnerung neu ordnen, die in der Tiefe verborgen liegen. Denn Tiberias ist nicht nur eine Stadt, sondern eine Schwelle, die durch die Jahrhunderte hindurchreicht. Seine Ufer sind seit Generationen von Gebeten, Geschichten und Abschieden berührt worden. Im ersten Jahrhundert nach Christus, zu Ehren des römischen Kaisers Tiberius gegründet, wurde Tiberias im Laufe der Geschichte zu einem Durchgangstor der Reiche. Von Rom zu Byzanz, im 7. Jahrhundert mit den islamischen Eroberungen zu den Umayyaden und Abbasiden und später über Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft. Jede Epoche hinterließ ihre Spuren an diesem Ufer. In der Zeit der Umayyaden und Abbasiden entwickelte sich Tiberias zu einem bedeutenden Zentrum von Wissen und Handel in Nordpalästina. Es war ein Ort, an dem sich verschiedene Glaubensrichtungen, Sprachen und Kulturen begegneten. Muslime, Christen und Juden blickten auf dasselbe Blau und beteten. Olivenhaine spendeten gemeinsam Schatten und auf den Märkten mischten sich die Sprachen. Galiläa war nicht nur eine Landschaft. Es war eine Erfahrung des Zusammenlebens. Ab dem 16. Jahrhundert blieb Tiberias unter osmanischer Verwaltung eine ruhige, aber produktive Stadt. Der Morgenruf zum Gebet berührte die Oberfläche des Sees, während Fischerboote lautlos hinaussegelten. Der Duft von Fladenbrote aus dem Tandoor zog durch die engen Gassen und Kisten voller Oliven wurden auf Eselrücken zum Ufer getragen. Das Leben glich dem Rhythmus des Wassers, langsam, regelmäßig und geteilt. Damals gehörte das Wasser allen. Für Tiberias war das nicht nur ein Datum, es war ein Bruch. Die palästinensischen Bewohner, die seit Jahrhunderten an diesen Ufern lebten, mussten ihre Häuser verlassen. Türen schlossen sich, Fenster verstummten. Schlüssel wurden mit der Hoffnung auf Rückkehr in Taschen gelegt. Ein Fischer, der an jenem Morgen zum See hinunterging, konnte seine Netze nicht mehr auswerfen. Denn an diesem Morgen war das Wasser nicht mehr nur Wasser. Es war der stille Zeuge der Trennung. Dutzende Dörfer in Galiläa wurden entleert. Manche verschwanden vollständig von der Landkarte. Der See blieb derselbe. Die Sonne ging wie immer unter. Doch die Sprache der Stimmen am Ufer veränderten sich. Heute wird Tiberias zwischen modernen Hotels, glänzenden Promenaden und touristischen Buden erwähnt. Doch wenn man genau in das Wasser des Sees blickt, spürt man, dass unter dem Beton noch immer ein altes Herz schlägt. Denn Wasser vergisst nicht. Vielleicht löscht es die Schatten, die darüber hinwegziehen. Doch die Abschiede an seinen Ufern bewahrt es in seiner Tiefe. Nach Oktober 2023 hat die schwere Stille, die sich über die Hügel Galileas gelegt hat, die Last der Vergangenheit noch sichtbarer gemacht. In den Dörfern nahe der Grenze geht das Leben weiter. Die Olivenernte dauert an. Mütter erzählen ihren Kindern die Geschichten des Sees. Alte Menschen blicken in die Ferne und sagen, einmal gehörte das hier uns. Dieser Satz ist nicht nur ein Ausdruck vom Besitz, er ist das Echo einer Zugehörigkeit. In Galiläa ist selbst das Baden eine Form des Widerstands. Und jetzt stehen wir am Abend am Ufer des Sees. Während die Sonne langsam ins Wasser sinkt, gleitet das Licht über die Schultern der Berge. Der Wind lässt die Olivenzweige erzittern. Die Oberfläche des Wassers färbt sich violett. Das Wasser von Tiberias glänzt noch immer. Doch an den Hängen rund um den See liegen Dörfer, in die niemand mehr zurückkehrt. Häuser mit Türen, die dem Wind offen stehen, und Fenster, die der Zeit überlassen sind. Rostige Schlösser, halbgedeckte Tische, ein Kalenderblatt, das noch an der Wand hängt. In dieser Folge haben wir nicht nur einer Stadt zugehört, sondern dem Zeugnis eines Gewässers. Denn manchmal liegt die Geschichte nicht in Büchern, sondern zwischen den Wellen, die ans Ufer schlagen. Nächste Woche werden wir jene Dörfer gehen, in denen die Zeit stehen geblieben ist. Wir werden über verlassene Häuser, verstummte Höfe und über Schlüssel sprechen, die noch immer auf eine Rückkehr warten. Zu Orten, denen Türen noch offen sind, deren Besitzer jedoch weit entfernt leben. Wir werden uns auf den Weg machen zu jenen Landschaften, in denen die Vergangenheit unvollendet geblieben ist.
Tagebuch Palästina.
Sensizlik, şimdi sensizlik oturuyor. Herzlich willkommen zu unserem Programm Es war einmal. In einem Märchen sind die Hauptfiguren manchmal Tiere, manchmal Tiermenschen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vermitteln von Lektionen, aus denen eine Lehre gezogen werden kann. Diese kurzen, in Prosaform erzählten Volkserzählungen werden Tiermärchen genannt. Solche Märchen unterscheiden sich leicht von anderen Märchen durch ihre kurzen, prosaischen Formen sowie durch die festen Redewendungen und Motivstrukturen, die sie enthalten. Heute habe ich für euch ein Beispiel für ein Tiermärchen, nämlich der Holzfäller und der Bär. Seid ihr bereit, in ferne, magische Welten einzutauchen? Es war einmal vor langer Zeit ein Holzfäller. Dieser Holzfäller hatte keine Kinder. Deshalb ging er immer allein in den Wald, lud das Holz, das er gesammelt hatte, auf seine Schultern und brachte es auf den Markt, um es zu verkaufen. Doch das Geld, das er durch den Verkauf des Holzes verdiente, reichte nicht aus, um ihn satt zu machen. Jeden Tag wanderte er halb hungrig, halb satt umher. Eines Tages, während er im Wald Holz sammelte, tauchte plötzlich ein Bär vor ihm auf. Der Holzfäller blieb stehen und wusste nicht, was er tun sollte. Da begann der Bär, in Menschensprache zu sprechen. »Ich lebe schon lange in diesem Wald. Ich weiß auch, dass du schon lange hier Holz sammelst. Aber du findest die guten Holzer nicht. Deshalb verbringst du den Großteil deiner Zeit damit, Holz zu sammeln, und schaffst es nur mit Mühe, einmal am Tag Holz auf den Markt zu bringen. Lass uns Freunde werden. Ich bereite dir gutes Holz vor, und du beschäftigst dich damit, es auf den Markt zu bringen und zu verkaufen.« Von diesem Tag an brachte der Holzfäller das schöne Holz, das sein Bärenfreund für ihn vorbereitet hatte, 2 bis 3 Mal täglich auf dem Markt und verkaufte es. Innerhalb kurzer Zeit verbesserte sich seine Lage und er konnte sich einen Esel leisten. Auch seine Kleidung wurde erneuert. Bei jedem Gang in dem Wald brachte er seinem Bärenfreund etwas zum Essen mit. So lebten sie harmonisch zusammen. Eines Tages lud der Bär den Holzfäller zu sich nach Hause ein. Der Holzfäller sagte ja und ging in die Höhle des Bären. Der Bär bewirtete den Holzfäller gut, doch während sie sprachen und plauderten, gerieten sie in einen Streit. Der Holzfäller wurde wütend und sagte, »Du dummes Tier, du bist ein unvernünftiges Tier und ich bin auch ein Dummkopf, dass ich mit dir befreundet bin.« Der Bär war sehr traurig über die schmerzlichen Worte, die der Holzfäller ohne Rücksicht auf ihre Freundschaft äußerte. Doch er zeigte es nicht. Inzwischen wurde es spät und der Holzfäller wollte aufbrechen. Der Bär hatte Mitleid mit ihm und sagte, »Der Weg ist gefährlich, bleib hier und übernachte.« Der Holzfäller musste notgedrungen zustimmen. Doch er dachte, »Ich habe mit diesem Tier gestritten. Was, wenn es mir jetzt Böses antut?« Er änderte seine Absicht und beschloss, den Bären zu töten und so zu gehen. Kurz darauf stief der Bär wirklich ein. Der Holzfäller erhob sich leise, nahm seine Axt und schlug mit aller Kraft auf den Kopf des Bären. Dann verließ der Holzfäller sofort die Höhle, bestieg seinen Esel und floh schnell von dort. Nach diesem Vorfall begann der Holzfäller, in einen anderen Wald zu gehen. Ein Jahr verging. Eines Tages, als er im Wald Holz sammelte, sah er, dass sein früherer Bärenfreund vor ihm stand. Der Holzfäller sah den Bären erschrocken an und sagte, »Mein Bärenfreund, ich hatte schlechte Absichten und habe letztes Jahr versucht, dich zu töten, indem ich mit der Axt auf deinen Kopf schlug. Ich gestehe meine Sünde. Jetzt kannst du mit mir machen, was du willst.« Der Bär antwortete, »Du weißt, dass du nichts Gutes getan hast. Da du deine Sünde gestanden hast, sage ich, es ist geschehen. Schau dir die Stelle an, wo du mit der Axt zugeschlagen hast. Wie sieht sie aus?« Der Holzfäller trat näher und sah, dass keine Spur von der Axt zu sehen war. Alles war geheilt. »Die Wunde, die du mir mit der Axt verursacht hast, ist verheilt. Aber die Wunde, die du mit deinen Worten in meinen Herzen verursacht hast, ist noch nicht verheilt«, sagte der Bär und verschwand im Wald. Der Legende nach stammt das Sprichwort »Schwertwunden heilen, aber Herzwunden nicht« von dieser Geschichte. Ihr habt das Märchen »Der Holzfäller und der Bär« gehört, aus dem man eine schöne Lehre ziehen kann. Ich überlege mir, welches Märchen ich euch beim nächsten Mal erzählen werde. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Auf Wiederhören!
Es war einmal.
durdun burada. Seni sordum dalgalara. Güneş battı, seni vurdu gölgelere. Yazık, çok yazık, sensizlik. Yine kördüm oldum yine. Kahretsin. Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara. Kahroldum. Sensizim. Yoksun, yoksun. Seni sordum dalgalara. Çok yazık, vurgunum, yine kördüm oldum yine. Kahretsin, seni sordum dalgalara, martılara, sandallara. Kahroldum, sensizim. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum hazan geceleri, karışamadım bu son gidişine. Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe. Garip olurum hazan geceleri, karışamadım bu son gidişine.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Bomboş kaldı zamanlar, avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Bomboş kaldı zamanla avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Hazırım kendimden geçmeye, aşk isterse kelebek ömrü kadar kısa sürse. Dönemem artık senin olduğun şehre. Tanıyor mazim içimde öylece. Bütün yollarım bomboş kaldı zamanla avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Bomboş kaldı zamanla avuçlarım. Ben hep bekledim, hiç giden olmadım. Hazırım kendimden geçmeye, aşk isterse kelebek ömrü kadar kısa sürse. Dönemem artık senin olduğun şehre. Kanıyor mazim içimde öylece.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık gençliğe.
bize yazar. Nasıl böyle erken yıprandın, böyle miyiz ona verecektin, böyle parça parça mı olacaktın, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık. Böyle biz ona erecektik, böyle parça parça mı olacaktık, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana. Ne olursun yalan be, bu bir rüya sadece. Ne olursun konuşma, sana ihtiyacım var bizde. İkimize de yazık, gençliğimize yazık, bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle. Böyle bir sona erecekti, böyle parça parça mı olacaktı, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık. Yazık şu geçen zamana yazık, yalan mıydı biz mi aldandık, yazık gençliğimize yazık, nasıl böyle erken yıprandık, böyle mi sona erecekti, böyle parça parça mı olacaktı, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık. Böyle bir sona erecekti, böyle parça parça mı olacaktı, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık. Ne olursun yalan ne, bu bir rüya sadece. Ne olursun konuşma, sana ihtiyacım var bile. İkimize de yazık, gençliğimize yazık, bu kadar yalan mı yaşandı her şey söyle. Böyle mi sona erecektin, böyle parça parça mı olacaktın, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık. Böyle mi erecektin, böyle parça parça mı olacaktın, bu kadar yalan mı yaşandı her şey, hem sana hem bana yazık.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
aklımda biri var. Tesadüf diyemem kendimi, kalbimi yenemem, belli ki kaderde büyük bir yeri var. Bir gizle, hep var olmanın bu hisle, seni bulmanın belli ki bir sebebi var. Buluşup hayat bulmanın ayrıyken, kaybolmanın belli ki kaderde yeri var. Sen başka söylesen de, içindesin kim görse, yüzünde kalbinin merkezinde yine benim benim izim var. Sen susmak istesen de, içinde seni kim görse, gözünde kalbinin merkezinde yine benim benim izim var. Başka söylesen de, içindesin kim görse, yüzünde kalbinin merkezinde yine benim benim izim var. Sen susmak istesen de, içindesin kim görse, gözünde kalbinin merkezinde.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer.